Das blinde Mädchen. Ihre Nächte wurden von fernen Sternen und vom Schimmern des Mondlichts auf dem Schnee erhellt, aber in der Dämmerung erwachte sie stets in Dunkelheit. Sie schlug die Augen auf und starrte blind in die Schwärze, die sie umgab, und ihr Traum verflüchtigte sich.
So wunderschön.
Sie leckte sich die Lippen und erinnerte sich. Das Blöken der Schafe, der Schrecken in den Augen des Hirten, das Gejammer der Hunde, als sie sie einen nach dem anderen getötet hatte, das Knurren ihres Rudels. Wild war seltener geworden, seit der Schneefall eingesetzt hatte, doch letzte Nacht hatte es ein Festmahl gegeben. Lamm und Hund und Hammel und dazu Menschenfleisch. Einige ihrer kleineren grauen Vettern fürchteten sich vor Menschen, sogar vor toten Menschen, sie jedoch nicht. Fleisch war Fleisch, und Menschen waren Beute. Sie war die Nachtwölfin, doch nur, wenn sie träumte. Das blinde Mädchen wälzte sich auf die Seite, setzte sich auf, sprang auf und streckte sich. Ihr Bett war eine mit Lumpen gestopfte Matratze auf einem kalten Steinsockel, und beim Aufwachen war sie stets steif und verkrampft. Sie tappte still wie ein Schatten auf ihren kleinen, nackten, schwieligen Füßen zu ihrem Becken, wusch sich mit kaltem Wasser das Gesicht und trocknete sich ab.
»Sir Gregor«, dachte sie. »Dunsen, Raff der Liebling, Sir Illyn, Sir Meren, Königin Kersai.
Ihr Morgengebet. Oder nicht?« »Nein«, dachte sie. »Nicht meines, ich bin niemand. Das ist das Gebet der Nachtwölfin. Eines Tages wird die Nachtwölfin sie finden, zur Strecke bringen, ihre Angst riechen und ihr Blut schmecken. Eines Tages.« Auf einem Haufen fand sie ihre Unterwäsche und schnüffelte daran, um festzustellen, ob sie noch frisch genug war, um sie zu tragen. Dann zog sie sich in ihrer Dunkelheit an. Ihr Dienerinnengewand hing dort, wo sie es aufgehängt hatte, eine lange Tunika aus ungefärbter Wolle, deren grobes Gewebe kratzte. Sie schüttelte sie aus und streifte sie mit einer geschmeidigen, geübten Bewegung über den Kopf. Als letztes waren die Socken an der Reihe, einer schwarz, einer weiß. Der schwarze war um die Spitze herum geflickt, der weiße nicht. So konnte sie die beiden unterscheiden und sicher gehen, dass sie die richtige Socke auf den richtigen Fuß zog. Ihre Beine waren mager, aber kräftig und federnd und wuchsen jeden Tag in die Länge. Das machte sie glücklich. Eine Wassertänzerin brauchte gute Beine. Die blinde Beth war keine Wassertänzerin, aber sie würde nicht ewig Beth bleiben. Sie kannte den Weg in die Küche, aber ihre Nase hätte sie auch dorthin geführt, wenn das nicht der Fall gewesen wäre.
»Scharfer Pfeffer und gebratener Fisch«,
entschied sie und schnupperte im Gang,
»dazu Brot frisch aus Omas Ofen.«
Bei den Gerüchen knurrte ihr Magen. Die Nachtwölfin hatte gefressen, doch das füllte dem blinden Mädchen nicht den Bauch. Traumfleisch konnte sie nicht nähren, das hatte sie früh gelernt. Sie aß Sardinen zum Frühstück, die in Pfefferöl knusprig gebraten waren und so heiß aufgetragen wurden, dass sie sich die Finger daran verbrannte. Mit einem Kanten von Omas Morgenbrot saugte sie das restliche Öl auf und spülte alles mit einem Becher verdünnten Weins hinunter. Sie genoss Geschmack und Geruch, das Gefühl der rauen Kruste in ihren Fingern, die Seidigkeit des Öls und das Brennen, als scharfer Pfeffer in den halb verheilten Kratzer auf ihrem Handrücken gelangte.
»Hören, riechen, schmecken, fühlen«, rief sie sich in Erinnerung. »Es gibt für jene, die nicht sehen können, viele Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen.«
Hinter ihr hatte jemand den Raum betreten, der weiche gepolsterte Pantoffeln trug und leise wie eine Maus ging. Sie blähte die Nasenlöcher auf.
»Der gütige Mann.«
Männer rochen anders als Frauen, und es lag außerdem ein Hauch von Orange in der Luft. Der Priester kaute gern Orangenschale, wann immer er sie bekommen konnte, um seinen Atem zu versüßen.
»Und wer bist du heute Morgen?«
hörte sie ihn fragen, als er sich an den Kopf des Tisches setzte. »Tock, tock«, hörte sie und dann ein leises Knirschen. Er klopft sein erstes Ei auf.
»Niemand«,
antwortete sie.
»Eine Lüge. Ich kenne dich. Du bist ein blindes Bettelmädchen.«
»Beth.«
In Winterfell hatte sie einmal eine Beth gekannt, damals, als sie noch Arya Stark gewesen war. Vielleicht hatte sie sich deshalb diesen Namen ausgesucht, oder auch vielleicht nur, weil er so gut zu blind passte.
»Armes Kind«, sagte der gütige Mann, »möchtest du deine Augen zurück? Frag nur, und du wirst wieder sehen können.«
Diese Frage stellte er ihr jeden Morgen.
»Vielleicht möchte ich sie morgen, heute nicht.«
Ihr Gesicht war wie stilles Wasser, verbarg alles und enthüllte nichts.
»Wie du möchtest.«
Sie hörte, wie er das Ei pellte, dann ein leises, silbriges Klirren, als er den Salzlöffel nahm. Er aß gern viel Salz auf seinem Ei.
»Wo hat mein armes, blindes Mädchen gestern Nacht gebettelt?«
»Im Gasthaus zum grünen Aal.«
»Welche drei neuen Dinge hast du erfahren, die du noch nicht wusstest, als du uns verlassen hast?«
»Der Sea Lord ist immer noch krank.«
»Das ist nichts Neues. Der Sea Lord war gestern krank und er wird auch morgen noch krank sein.«
»Oder tot.«
»Wenn er stirbt, ist das etwas Neues.«
»Wenn er stirbt, gibt es eine Wahl und die Messer werden gezogen.« So waren die Sitten in Braavos. In Westeros bestieg nach dem Tod eines Königs dessen ältester Sohn den Thron, doch die Bravosi hatten keine Könige.
»Tormo Frega wird der neue Sea Lord.«
»Behauptet man das im grünen Aal?«
»Ja.«
Der gütige Mann aß einen Bissen Ei. Das Mädchen hörte ihn kauen. Mit vollem Mund sprach er nie. Er schluckte und sagte,
»Manche Männer sagen, im Wein liege Weisheit. Solche Männer sind Narren. In anderen Gasthäusern werden zweifellos andere Namen gehandelt.«
Er nahm einen weiteren Bissen Ei, kaute, schluckte.
»Welche drei neuen Dinge hast du erfahren, die du vorher noch nicht gewusst hast?«
»Ich weiß, dass manche Männer sagen, Tormo Frega werde bestimmt der neue Sea Lord«, antwortete sie. »Irgendwelche betrunkenen Männer.«
»Besser. Was hast du sonst noch erfahren?«
»In den Flusslanden von Westeros schneit es«, hätte sie beinahe geantwortet. Aber dann würde er sie fragen, woher sie das wisse, und sie glaubte nicht, dass ihm ihre Antwort gefallen würde. Daher kaute sie auf ihrer Unterlippe herum und dachte an die vergangene Nacht zurück.
»Die Hure Svrone geht mit einem Kind schwanger. Sie ist nicht sicher, wer der Vater ist, aber sie denkt, es könnte dieser Tyroshi-Söldner sein, den sie getötet hat.«
»Das ist gut zu wissen. Und was noch?«
»Die Merlin-Königin hat eine neue Meerjungfrau auserwählt, die den Platz der Ertrunkenen einnehmen soll. Sie ist die Tochter eines Dienstmädchens der Presteins, 13 und mittellos, aber sehr hübsch.«
»So sind sie am Anfang alle«, sagte der Priester. »Aber du kannst nicht sagen, ob sie hübsch ist, ehe du sie nicht mit deinen eigenen Augen gesehen hast, und du hast keine. Wer bist du, Kind?«
»Niemand.«
»Was ich sehe, ist die blinde Beth, das Bettelmädchen. Sie ist eine erbärmliche Lügnerin. Kümmere dich um deine Pflichten. Valar Morghulis.«
»Valar Dohaeris.«
Sie nahm ihre Schüssel und ihren Becher, ihre Messer und ihren Löffel und stand auf. Zuletzt ergriff sie ihren Stock. Er war anderthalb Meter lang, dünn und biegsam, dick wie ihr Daumen und oben über eine Länge von einem knappen halben Meter mit Leder umwickelt. »Er ist besser als Augen, wenn du gelernt hast, damit umzugehen«, hatte die Heimatlose ihr erklärt. Das war eine Lüge. Sie wurde oft belogen, um sie zu prüfen. Kein Stock war besser als ein paar Augen. Trotzdem war es gut, ihn zu haben. Und sie behielt ihn stets in der Nähe. Oma hatte deshalb angefangen, sie einfach Stock zu nennen, aber Namen spielten keine Rolle. Sie war sie.
Niemand, ich bin niemand. Nur ein blindes Mädchen, nur eine Dienerin von ihm mit den vielen Gesichtern.
Jeden Abend brachte ihr die Heimatlose einen Becher Milch zum Abendessen und sagte ihr, sie solle alles austrinken. Den eigenartig bitteren Geschmack des Getränks lernte das blinde Mädchen bald zu hassen. Schon der schwache Geruch, der sie warnte, bereitete ihr Übelkeit, noch ehe die Flüssigkeit selbst überhaupt ihre Zunge berührt hatte. Trotzdem trank sie den Becher leer.
»Wie lange muss ich blind bleiben?« fragte sie dann.
»Bis die Dunkelheit so süß für dich ist wie das Licht«, pflegte die Heimatlose darauf zu antworten, »oder bis du uns um deine Augen bittest. Frag nur, und du wirst wieder sehen können, und dann werdet ihr mich fortschicken.«
Da war sie doch lieber blind. Sie würden sie nicht dazu bringen, aufzugeben. An dem Tag, an dem sie blind erwacht war, hatte die Heimatlose sie an der Hand genommen und sie durch die Gewölbe und Tunnel des Felsens geführt, auf dem das Haus von Schwarz und Weiß erbaut war, und die steilen Stufen zum eigentlichen Tempel hinauf.
»Zähl die Stufen, während du hinaufgehst«, hatte sie gesagt. »Streich mit den Fingern über die Wand. Dort gibt es Zeichen, die für das Auge unsichtbar sind, die du aber einfach fühlen kannst.«
Das war ihre erste Lektion. Es waren viele weitere gefolgt. Gifte und Tränke waren nachmittags an der Reihe. Sie hatte den Geruchssinn und den Tastsinn und den Geschmackssinn als Hilfe. Aber Tasten und Schmecken konnten gefährlich sein, wenn man Gifte anrührte. Und bei einigen der giftigeren Gebräue der Heimatlosen war selbst das Riechen nicht sicher. Mit der Zeit gewöhnte sie sich daran, sich den kleinen Finger zu verbrennen und Blasen auf den Lippen zu bekommen, und einmal wurde ihr so übel, dass sie tagelang kein Essen bei sich behalten konnte. Das Abendessen diente dem Sprachunterricht. Das blinde Mädchen verstand Bravosi und konnte es recht anständig sprechen. Sie hatte sogar ihren barbarischen Akzent größtenteils abgelegt. Dennoch war der gütige Mann nicht zufrieden. Er bestand außerdem darauf, dass sie ihr Hochvalyrisch verbesserte und außerdem die Sprachen von Lys und Pentos lernte. Am Abend spielte sie das Lügenspiel mit der Heimatlosen, doch ohne Augen ging es ganz anders. Manchmal standen ihr nur Tonfall und Wortwahl zur Verfügung, dann wieder erlaubte die Heimatlose, ihr die Hände aufs Gesicht zu legen. Zuerst war das Spiel viel, viel schwieriger, beinahe sogar unmöglich. Aber als sie sich einem Punkt näherte, an dem sie vor Verzweiflung am liebsten geschrien hätte, wurde alles viel leichter. Sie lernte, die Lügen zu hören und sie in den Muskeln um Mund und Augen zu fühlen. Viele ihrer alten Pflichten musste sie weiterhin erfüllen, doch während sie herumging, stolperte sie über Möbel, lief gegen Wände, ließ Tabletts fallen und verirrte sich hoffnungslos im Tempel. Einmal wäre sie fast Hals über Kopf die Treppe hinuntergestürzt, aber in einem anderen Leben, als sie das Mädchen namens Arya gewesen war, hatte Syrio Forel ihr beigebracht, wie man das Gleichgewicht hielt, und daher fing sie sich irgendwie gerade noch rechtzeitig. In manchen Nächten hätte sie sich vielleicht in den Schlaf geweint, wenn sie noch Ari oder Wiesel oder Katz gewesen wäre oder sogar Arya aus dem Hause Stark. Aber niemand hatte keine Tränen. Ohne Augen waren selbst die einfachsten Aufgaben gefährlich. Sie verbrannte sich ein Dutzend Mal, als sie mit Oma in der Küche arbeitete. Einmal beim Zwiebelschneiden schnitt sie sich bis auf den Knochen in den Finger. Zweimal fand sie ihr eigenes Zimmer im Keller nicht und musste auf dem Boden vor der Treppe schlafen. Durch die Nischen und Alkoven war der Tempel heimtückisch. Sogar nachdem sie gelernt hatte, ihre Ohren zu benutzen, die Art und Weise, wie ihre Schritte von der Decke widerhallten und von den Beinen der 30 hohen Steingötter als Echo zurückgeworfen wurden, gab mir das Gefühl, die Wände würden sich bewegen, und auch das Becken mit dem stillen schwarzen Wasser veränderte die Geräusche seltsam.
»Du hast 5 Sinne«, sagte der gütige Mann. »Lerne die anderen 4 zu benutzen, dann wirst du weniger Schnitte und Kratzer und Schorf haben.«
Inzwischen spürte sie Luftströmungen mit der Haut. Die Küche fand sie anhand des Geruchs, und auch Männer konnte sie anhand des Dufts von Frauen unterscheiden. Umma und die Diener und Akolyten konnte sie an ihren Schritten erkennen, ehe sie nah genug waren, um sie zu riechen. Nicht jedoch die Heimatlose oder den gütigen Mann, die kaum ein Geräusch erzeugten, es sei denn mit Absicht. Die Kerzen, die im Tempel brannten, hatten ebenfalls einen Geruch, sogar die ohne Duft sonderten vom Docht schwache Rauchfähnchen ab. Wenn man erst einmal gelernt hatte, die Nase zu gebrauchen, war das genauso, als würden die Kerzen schreien. Auch die Toten hatten ihren Geruch. Eine ihrer Pflichten bestand darin, sie jeden Morgen im Tempel zu finden, wo auch immer sie sich niedergelegt hatten, nachdem sie aus dem Becken getrunken und die Augen geschlossen hatten. An diesem Morgen fand sie 2. Einer war zu Füßen des Fremden gestorben, und über ihm flackerte eine einzige Kerze. Sie spürte die Hitze und der Duft, den sie verströmte, kitzelte ihr in der Nase. Die Kerze brannte mit einer dunklen roten Flamme, wie sie wusste. Für den, der sehen konnte, war die Leiche in einen rötlichen Schein gehüllt. Ehe sie die Diener rief, damit sie ihn forttrugen, kniete sie sich hin und tastete sein Gesicht ab, zog die Linie seines Kinns nach, strich über Wangen und Nase und berührte sein Haar. Lockiges, dickes Haar. Ein hübsches Gesicht ohne Falten. Er war jung. Sie fragte sich, was ihn dazu gebracht hatte, hier nach der Gabe des Todes zu suchen. Oftmals fanden sterbende Bravosi den Weg ins Haus von Schwarz und Weiß, um ihr Ende zu beschleunigen, aber an diesem Mann konnte sie keine Wunden feststellen. Bei der 2. Leiche handelte es sich um eine alte Frau. Sie hatte sich auf einer Traumliege zum Schlafen gelegt, die in einem der versteckten Alkoven stand, wo besondere Kerzen Visionen von geliebten und verlorenen Dingen heraufbeschworen. »Ein süßer Tod und ein sanfter dazu«, sagte der gütige Mann gern. Ihre Finger verrieten ihr, dass die alte Frau mit einem Lächeln im Gesicht gestorben war. Sie war noch nicht lange tot. Ihr Körper fühlte sich noch warm an. Ihre Haut ist so weich wie altes, dünnes Leder, das 1000-mal gefaltet und geknickt wurde. Als die Diener eintrafen, um die Leiche zu entfernen, folgte das blinde Mädchen ihnen. Sie ließ sich von ihren Schritten führen, aber als es nach unten ging, zählte sie. Sie kannte die Anzahl der Stufen aller Treppen im Tempel auswendig. Unter dem Tempel befand sich ein Labyrinth aus Gewölben und Tunneln, wo sich selbst Männer mit 2 guten Augen leicht verirrten, aber das blinde Mädchen hatte jeden Zoll kennengelernt, und sie hatte ihren Stock, der ihr half, wenn ihre Erinnerung sie im Stich ließ. Die Leichen wurden im Gewölbe aufgebahrt. Das blinde Mädchen machte sich im Dunkeln an die Arbeit, zog den Toten Schuhe und Kleidung aus und nahm ihnen auch alle anderen Besitztümer ab, leerte ihre Geldbörsen und zählte all ihre Münzen. Die Münzen mit den Fingern voneinander zu unterscheiden, war eines der ersten Dinge gewesen, die ihr die Heimatlose beigebracht hatte, nachdem man ihr die Augen genommen hatte. Die Münzen aus Bravos waren alte Freunde. Sie brauchte lediglich über ihre Gesichter zu streichen, um sie zu erkennen. Münzen aus anderen Ländern und Städten waren schwieriger, besonders die aus weiter Ferne. Volantische Ehren waren am weitesten verbreitet. Kleine Münzen, kaum größer als ein Heller, mit einer Krone auf der einen und einem Schädel auf der anderen Seite. Münzen aus Lys waren oval und zeigten eine nackte Frau. Auf anderen waren auch Schiffe geprägt, Elefanten oder Ziegen. Die Münzen aus Westeros zeigten auf der Vorderseite den Kopf eines Königs und auf der Rückseite einen Drachen. Die alte Frau hatte keinen Geldbeutel und besaß nichts Wertvolles außer einem Ring an einem der dünnen Finger. Bei dem hübschen Mann fand sie 4 Golddrachen aus Westeros. Sie strich mit dem Daumen über die, die am stärksten abgerieben waren, und versuchte herauszufinden, welcher König darauf geprägt war, als sie hörte, wie hinter ihr leise die Tür geöffnet wurde.
»Wer ist da?« fragte sie.
»Niemand!«
Die Stimme klang tief, barsch, kalt, und sie bewegte sich. Das blinde Mädchen trat zur Seite, griff nach dem Stock und riss ihn hoch, um das Gesicht zu schützen. Holz krachte gegen Holz. Die Wucht des Hiebs hätte ihr beinahe den Stock aus der Hand gerissen. Sie hielt ihn fest, schlug zurück und fand nur leere Luft, wo der Gegner hätte sein sollen.
»Dort nicht«, sagte die Stimme. »Bist du blind?«
Sie antwortete nicht. Wenn sie redete, würde das nur alle Geräusche übertönen, die er vielleicht verursachte. Er bewegte sich, das wusste sie. Nach links oder nach rechts? Sie sprang nach links, schwang nach rechts und traf nichts. Ein stechender Hieb erwischte sie von hinten an den Beinen.
»Bist du taub?«
Sie fuhr herum, den Stock in der Linken, schlug wirbelnd zu und verfehlte den Mann. Von links hörte sie Lachen, sie schlug nach rechts. Diesmal traf sie. Ihr Stock prallte von seinem zurück. Der Aufprall war so heftig, dass ihr ein Schmerz den Arm hinaufschoss.
»Gut«, sagte die Stimme.
Das blinde Mädchen wusste nicht, wem die Stimme gehörte. Vermutlich einem der Akolyten. Sie konnte sich an seine Stimme nicht erinnern. Wer wusste denn schon, ob die Diener des vielgesichtigen Gottes ihre Stimme nicht genauso leicht veränderten wie ihre Gesichter? Außer ihr lebten im Haus von Schwarz und Weiß 2 Diener, 3 Akolyten, Umma die Köchin und die beiden Priester, die sie die Heimatlose und den gütigen Mann nannte. Andere kamen und gingen, manchmal auf geheimen Wegen, aber die Aufgezählten waren die einzigen, die hier wohnten. Jeder von ihnen konnte ihr Quälgeist sein. Das Mädchen huschte zur Seite, ließ den Stock wirbeln, hörte ein Geräusch hinter sich, fuhr herum und schlug in die Luft. Plötzlich befand sich sein Stock zwischen ihren Beinen, als sie sich wieder umdrehen wollte, und kratzte an ihrem Schienbein nach unten. Sie stolperte und ging so heftig auf ein Knie, dass sie sich auf die Zunge biss. Dort verharrte sie.
»Still wie ein Stein. Wo ist er?«
Hinter ihr lachte er. Er schlug ihr geschickt auf ein Ohr, dann auf die Finger, als sie sich erheben wollte. Ihr Stock landete klappernd auf dem Steinboden, sie zischte vor Wut.
»Na los, heb ihn auf! Für heute habe ich dich genug geschlagen!«
»Niemand schlägt mich!«
Das Mädchen krabbelte auf allen Vieren herum, bis sie den Stock fand, dann sprang sie auf. Sie war voller Schmutz und hatte blaue Flecken. Im Gewölbe herrschte Stille. Er war fort. Oder nicht? Vielleicht stand er genau neben ihr, das würde sie niemals erfahren.
»Lausch auf seinen Atem«, sagte sie sich.
Aber sie hörte nichts. Sie nahm sich noch einen Augenblick Zeit, ehe sie den Stock weglegte und mit ihrer Arbeit fortfuhr.
»Wenn ich meine Augen hätte, könnte ich ihn grün und blau schlagen.«
Eines Tages würde der gütige Mann sie ihr zurückgeben, und dann würde sie es ihnen allen zeigen. Die Leiche der alten Frau war inzwischen ausgekühlt. Die des Bravosi wurde steif. Daran war das Mädchen gewöhnt. An den meisten Tagen verbrachte sie mehr Zeit mit den Toten als mit den Lebenden. Sie vermisste die Freunde, die sie als Katz aus den Kanälen gehabt hatte, den alten Brusco mit seinem schlimmen Rücken, seine Töchter Thalea und Brea, die Mimen vom Schiff, Mary und ihre Huren im Hafen der Glückseligkeit und all die anderen Schurken und den Abschaum vom Kai. Am meisten vermisste sie Katz, sogar mehr als ihre eigenen Augen. Sie hatte es gemocht, Katz zu sein, mehr als Salzi oder Jungtaube oder Wiesel oder Ari. »Ich habe Katz getötet, als ich diesen Sänger umgebracht habe.« Der gütige Mann hatte ihr gesagt, sie hätten ihr die Augen sowieso genommen, damit sie lernte, ihre anderen Sinne zu benutzen, aber erst ein halbes Jahr später. Blinde Akolyten waren nichts Ungewöhnliches im Haus von Schwarz und Weiß, doch nur selten gab es so Junge wie sie. Dem Mädchen tat es trotzdem nicht leid. Darion war aus der Nachtwache desertiert. Er hatte den Tod verdient. Das hatte sie auch dem gütigen Mann gesagt.
»So bist du also ein Gott und darfst entscheiden, wer leben soll und wer sterben muss?«
hatte er sie gefragt.
»Wir geben jenen die Gabe, die von ihm mit den vielen Gesichtern gezeichnet wurden, und zwar nach Gebeten und Opfern. So war es schon immer, von Anfang an. Ich habe dir von der Gründung unseres Ordens erzählt, wie der erste von uns die Gebete der Sklaven erhörte, die sich den Tod wünschten. Die Gabe wurde zu Beginn nur jenen gewährt, die sich danach sehnten. Doch eines Tages hörte der erste von uns einen Sklaven, der nicht für seinen eigenen Tod, sondern für den seines Herrn betete. Er bat so inständig darum und opferte seinen gesamten Besitz, auf dass sein Flehen erhört würde. Und es erschien unserem ersten Bruder so, als würde dieses Opfer ihm mit den vielen Gesichtern gefallen. Und so erhörte er sein Flehen in jener Nacht. Dann ging er zu dem Sklaven und sagte, »Du hast deine ganze Habe für den Tod dieses Mannes geopfert, aber Sklaven besitzen nichts außer ihrem Leben. Das verlangt der Gott von dir. Für den Rest deiner Tage auf Erden wirst du ihm dienen.« Und von diesem Moment an waren wir zwei.
Seine Hand schloss sich um ihren Arm, sanft aber fest.
»Alle Menschen müssen sterben. Wir sind nur die Werkzeuge des Todes, nicht aber der Tod selbst. Als du den Sänger getötet hast, hast du dir selbst die Macht des Gottes angeeignet. Wir töten Menschen, aber wir maßen uns nicht an, über sie zu urteilen. Verstehst du das?«
»Nein«, dachte sie.
»Ja«, sagte sie.
»Du lügst, und deshalb musst du von jetzt an in Dunkelheit wandeln, bis du den Weg siehst, sofern du uns nicht verlassen willst. Du musst nur danach fragen, und du bekommst deine Augen zurück.«
»Nein«,
dachte sie.
»Nein«,
sagte sie. An diesem Abend nach dem Essen und einer kleinen Lektion im Lügenspiel band sich das blinde Mädchen einen alten Lappen um den Kopf, um die nutzlosen Augen zu verbergen, suchte ihre Bettelschale und bat die Heimatlose, ihr zu helfen, Beth Gesicht aufzusetzen. Die Heimatlose hatte ihr den Kopf geschoren, nachdem sie ihr die Augen genommen hatten. Den Mimenschnitt nannte sie es, denn viele Mimen schoren sich ebenfalls kahl, weil ihre Perücken dann besser saßen. Doch auch bei Bettlern war es sinnvoll, denn so blieb ihr Kopf von Flöhen und Läusen verschont. Allerdings brauchte sie etwas Besseres als eine Perücke.
»Ich könnte dich mit nässenden Wunden bedecken«, schlug die Heimatlose vor, »aber dann würden die Gastwirte dich von ihren Türen fortjagen.«
Stattdessen bekam sie Pockennarben und einen falschen Leberfleck auf die Wange, aus dem ein dunkles Haar wuchs.
»Ist er hässlich?« fragte das blinde Mädchen.
»Er ist nicht hübsch.«
»Gut.« Sie hatte sich nie darum geschert, ob sie hübsch war, selbst als dumme Arya Stark. Nur ihr Vater hatte sie hübsch genannt.
Er und manchmal Jon Snow.
Ihre Mutter hatte hingegen gesagt, sie könnte hübsch sein, wenn sie sich die Haare waschen und kämmen und sich mehr Mühe mit ihrem Kleid geben würde, so wie ihre Schwester. Für ihre Schwester und die Freunde ihrer Schwester und überhaupt alle anderen war sie nur Arya Pferdegesicht gewesen. Doch die waren jetzt alle tot, sogar Arya, alle außer ihrem Halbbruder John. In manchen Nächten hörte sie Gerüchte über ihn in den Schenken und Bordellen am Lumpensammlerhafen. Der schwarze Bastard von der Mauer, hatte ihn ein Mann genannt.
Selbst John würde die blinde Beth nicht erkennen, wette ich.
Das machte sie traurig. Die Kleider, die sie trug, waren verblichene und verschlissene Lumpen, aber sie waren wenigstens warm und sauber. Darunter versteckte sie drei Messer, eins im Stiefel, eins im Ärmel und eines in einer Scheide auf dem Rücken. Die Bravosi waren im Großen und Ganzen ein freundliches Volk, und sie würden einem armen, blinden Bettelmädchen eher helfen, als ihr etwas zuleide zu tun. Doch es gab immer auch ein paar Schurken, die glaubten, man könne jemanden wie sie ungestraft ausrauben oder vergewaltigen. Für diese waren die Klingen gedacht. Aber bislang war das blinde Mädchen noch nicht gezwungen gewesen, sie einzusetzen. Eine Bettelschale mit einem Sprung und ein Gürtel aus Hanfseil vervollständigte ihre Ausstattung. Sie brach auf, als der Titan lautstark den Sonnenuntergang ankündigte, und zählte auf ihrem Weg nach unten die Stufen vor den Toren des Tempels. Dann tastete sie sich zu der Brücke vor, die sie über den Kanal zur Insel der Götter führte. Daran, wie klamm ihre Kleidung an ihr hing und wie feucht sich die Luft an ihren Händen anfühlte, konnte sie erkennen, wie dicht der Nebel war. Der Nebel von Bravos veränderte auch die Geräusche auf eigenartige Weise, hatte sie herausgefunden. Heute Nacht wird die halbe Stadt halb blind sein. Während sie an den Tempeln vorbeiging, hörte sie die Akolyten des Kultes der Weisheit der Sterne auf ihrer Sternwarte, die für die Abendsterne sangen. Ein Hauch von Weihrauch hing in der Luft und lotste sie den verschlungenen Pfad hinunter zu den roten Priestern, die vor dem Haus des Herrn des Lichts Feuer in großen eisernen Kohlenbecken entzündet hatten. Bald spürte sie die Hitze in der Luft, während die Gläubigen des roten Relor die Stimmen zum Gebet erhoben. »Denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken«, beteten sie. »Für mich nicht.« Ihre Nächte waren in Mondlicht getaucht und erfüllt von den Liedern ihres Rudels, vom Geschmack roten Fleisches, frisch vom Knochen gerissen, vom warmen und vertrauten Geruch ihrer grauen Vettern. Nur tagsüber war sie blind und allein. Am Hafen war sie keine Unbekannte. Katz war über die Kais und durch die Gassen des Lumpensammlerhafens gezogen und hatte Herzmuscheln und Austern und Klaffmuscheln für Brusco verkauft. In ihren Lumpen und mit dem kahlgeschorenen Schädel und dem falschen Leberfleck sah sie nicht mehr aus wie damals. Trotzdem war es sicherer, wenn sie sich vom Schiff, vom Hafen der Glückseligkeit und den anderen Orten fernhielt, an denen Katz am häufigsten gewesen war. Sie konnte alle Gasthäuser und Tavernen am Geruch erkennen. Der schwarze Kahnführer roch nach Salzwasser. Pyntos Schenke stank nach saurem Wein, reifem Käse und Pynto selbst, der nie die Kleidung wechselte oder sich das Haar wusch. Im Segelflicker war die verrauchte Luft stets mit dem Duft von gebratenem Fleisch gewürzt. Das Haus der sieben Lampen war von Weihrauch erfüllt. Der Saturnpalast hingegen mit den Duftwässerchen der jungen Schönheiten, die davon träumten, Kurtisanen zu werden. Auch hatte jeder Ort seine eigenen Geräusche. Bei Morogo und im Grünen Aal trugen in den meisten Nächten Sänger ihre Lieder vor. Im Gasthaus zum Verbannten sangen die Gäste selbst mit betrunkenen Stimmen und in einem halben Hundert Sprachen. Das Nebelhaus war stets voller Starkmänner von den Schlangenboten, die sich über Götter und Kurtisanen stritten und darüber, ob der Sea Lord nur ein Narr war oder nicht. Im Saturnpalast ging es deutlich leiser zu. Hier flüsterte man Liebesbezeugungen und hörte das leise Rascheln von Seidenkleidern und das Kichern der Mädchen. Beth suchte sich jede Nacht einen anderen Ort zum Betteln. Sie hatte schnell gelernt, dass sie von Wirten und Gästen eher geduldet wurde, wenn sie sich nicht allzu oft blicken ließ. Die gestrige Nacht hatte sie vor dem Grünen Aal verbracht, also bog sie heute Nacht hinter der blutigen Brücke rechts anstatt links ab und ging hinüber zu Pynto am anderen Ende des Lumpensammlerhafens, gleich am Rand zur überfluteten Stadt. Dort mochte es zwar laut sein und stinken, aber Pynto hatte ein weiches Herz unter all der ungewaschenen Kleidung und dem lauten Geschrei. Wenn es nicht zu voll war, ließ er sie fast immer hinein ins Warme kommen und hin und wieder gab er ihr sogar einen Krug Bier oder etwas Essen aus und ergötzte sie mit seinen Geschichten. In jungen Jahren war Pinto der berüchtigste Pirat der Stepstones gewesen, wenn man ihn so reden hörte. Nichts liebte er mehr, als sich in aller Ausführlichkeit über seine Heldentaten auszulassen. Heute Nacht hatte sie Glück. Das Wirtshaus war beinahe leer, und sie durfte in einer stillen Ecke nicht weit vom Feuer entfernt sitzen. Sobald sie sich niedergelassen und die Beine übereinander geschlagen hatte, kuschelte sich etwas an ihren Schenkel. »Du schon wieder?« sagte das blinde Mädchen. Sie kraulte seinen Kopf hinter dem Ohr, und der Kater sprang ihr auf den Schoß und fing an zu schnurren. In Bravos wimmelte es von Katzen, aber nirgendwo gab es so viele wie bei Pinto. Der alte Pirat glaubte, sie brächten Glück und hielten seine Schenke frei von Ungeziefer. »Du kennst mich nicht, wahr?« flüsterte sie. Katzen ließen sich nicht von falschen Leberflecken hinters Licht führen. Sie erinnerten sich an Katz aus den Kanälen. Es war eine gute Nacht für das blinde Mädchen. Pinto hatte hervorragende Laune und brachte ihr einen Becher mit verdünntem Wein, ein Stück stinkenden Käse und die Hälfte einer Aalpastete.
»Pinto ist ein sehr feiner Mann«, verkündete er,
dann setzte er sich zu ihr, um ihr zu erzählen, wie er das Gewürzschiff gekapert hatte, eine Geschichte, die er schon ein Dutzend Mal zum Besten gegeben hatte. Im Laufe der Zeit füllte sich die Schenke. Pinto hatte bald keine Zeit mehr, sich mit ihr zu beschäftigen, aber ein paar seiner Stammgäste legten ihr Münzen in die Bettelschale. An anderen Tischen saßen Fremde, Walfänger aus Ibben, die nach Blut und Tran stanken, zwei Bravosi mit Duftöl im Haar, ein dicker Mann aus Lorat, der sich beschwerte, Pintos Sitznischen wären zu eng. Und später kamen drei Lyseni, Seeleute von der Herz aus Gold, einer vom Sturm schwer beschädigten Galeere, die es gestern Nacht nach Bravos hineingeschafft hatte und heute Morgen von den Wachen des Sea Lords beschlagnahmt worden war. Die Lyseni setzten sich an den Tisch neben dem Feuer, tranken schwarzen Tee herum und sprachen leise, so leise, dass sie niemand belauschen konnte. Doch sie war niemand, und so verstand sie fast jedes Wort. Eine Zeit lang erschien es ihr, als könnte sie auch sehen, durch die gelben Schlitzaugen des Katers, der auf ihrem Schoß schnurrte. Einer war alt, und einer war jung, und einem fehlte ein Ohr. Aber alle drei hatten weißblondes Haar und die glatte, helle Haut von Lys, wo das Blut des alten Freistaats noch stark war. Als sie der gütige Mann am nächsten Morgen fragte, welche drei Dinge sie erfahren habe, die sie zuvor noch nicht gewusst hatte, war sie vorbereitet. »Ich weiß, warum der Sea Lord die Herz aus Gold beschlagnahmt hat. Sie hat Sklaven befördert, hunderte von Sklaven, Frauen und Kinder, die im Frachtraum eingepfercht waren.« Bravos war von entlaufenen Sklaven gegründet worden, und Sklavenhandel war hier verboten. »Ich weiß, wo die Sklaven herkamen. Es waren Wildlinge aus Westeros. Sie stammen aus einem Ort namens Hardhome, einer alten Ruine, die verflucht ist.« Old Nen hatte ihr Geschichten über Hardhome erzählt, damals in Winterfell, als sie noch Arya Stark gewesen war. »Nach der großen Schlacht und dem Tod des Königs jenseits der Mauer sind die Wildlinge weggelaufen, und diese Waldhexe hat ihnen gesagt, wenn sie nach Hardhome gingen, würden Schiffe kommen und sie zu einem warmen Ort bringen. Aber außer diesen beiden Piratenschiffen aus Lys, der Herz aus Gold und der Elefant, sind keine gekommen, und die hatte ein Sturm nach Norden verschlagen. Sie sind bei Hardhome vor Anker gegangen, um die Schiffe wieder in Stand zu setzen, und so haben sie die Wildlinge entdeckt. Es waren Tausende, und sie hatten nicht genug Platz auf den Schiffen, also haben sie gesagt, sie könnten nur die Frauen und die Kinder mitnehmen. Die Wildlinge hatten nichts mehr zu essen, also haben die Männer ihnen ihre Weiber und Töchter übergeben, aber sobald die Schiffe auf See waren, haben die Lyseni sie unter Deck getrieben und gefesselt. Sie wollten sie alle in Lys als Sklaven verkaufen. Aber die Schiffe sind erneut in einen Sturm geraten und voneinander getrennt worden. Die Herz aus Gold war so beschädigt, dass der Kapitän keine andere Wahl hatte, als Bravos anzulaufen.
Die Elefant allerdings könnte es bis nach Lys zurückgeschafft haben. Die Lyseni bei Pynto glauben, dass die Elefant noch einmal mit mehr Schiffen nach Hartum fährt. Der Preis für Sklaven steigt, haben sie gesagt, und es gibt noch tausende Frauen und Kinder in Hartum.
Das ist gut zu wissen. Das sind zwei Sachen. Gibt es noch eine dritte?
Ja, ich weiß, dass ihr derjenige seid, der mich immer schlägt.
Ihr Stock fuhr hoch und krachte auf seine Finger, wobei sein eigener Stock zu Boden fiel. Der Priester zuckte zusammen und zog die Hand zurück.
»Und woher sollte ein blindes Mädchen das wissen?«
»Ich habe euch gesehen.«
»Das waren drei Sachen. Ich brauche euch nicht vier neue Dinge zu erzählen.«
Vielleicht würde sie ihm morgen von dem Kater erzählen, der ihr gestern Nacht von Pynto nach Hause gefolgt war, dem Kater, der sich zwischen den Deckenbalken versteckt und auf sie heruntergeschaut hatte, oder vielleicht auch nicht? Wenn er Geheimnisse hatte, konnte sie auch welche haben. An diesem Abend tischte Umma ihnen Krebse mit Salzkruste auf. Als man ihr den Becher hinstellte, rümpfte das blinde Mädchen die Nase und trank ihn mit drei langen Schlucken aus. Dann schnappte sie nach Luft und ließ den Becher fallen, ihre Zunge brannte, und als sie einen Becher Wein hinunterschüttete, brannten noch ihre Kehle und ihre Nase.
»Wein hilft nicht dagegen, und Wasser facht das Feuer nur noch an«, sagte die Heimatlose. »Ist dies hier?«
Man drückte ihr ein Stück Brot in die Hand. Das Mädchen stopfte sich in den Mund, kaute und schluckte. Das half. Ein zweites Stück half noch mehr. Und am nächsten Morgen, als die Nachtwölfin sie verlassen hatte und sie die Augen aufschlug, sah sie eine Talgkerze, die brannte, wo am Abend zuvor noch keine Kerze gewesen war. Die Flamme wiegte sich unsicher hin und her, wie eine Hure im Hafen der Glückseligkeit. Nie zuvor hatte sie etwas so Wunderschönes gesehen.